Am 11. März 2011 begann in Japan eine dreifache Katastrophe. Erst erschütterte ein Erdbeben von zuvor nie gekannter Stärke das Land, dann rollte ein Tsunami auf Japan zu und spülte bis weit ins Landesinnere hinein mit einer gewaltigen Schlammlawine Menschen, Autos und Gebäude hinweg. Und dann kam auch noch als Folge der beiden Naturkatastrophen die Reaktorkernschmelze in Fukushima, die ihre giftige Wolke über die Menschen hinwegziehen ließ. Zum Glück ging das meiste aufs Meer hinaus. Es war das einzige Glück infolge dieser dreifachen Katastrophe vom Frühjahr 2011. Schockstarre nicht nur in Japan, sondern in der ganzen Welt. Zumal hier menschengemachtes Leid in Form von lebensgefährlichen Technologien und Naturkatastrophen zusammenkamen. Nicht nur vor dem Hintergrund dieser Katastrophe stellt sich die Frage nach Gott, der das Leben seiner Schöpfung in Händen hält, wieder neu. Die Rolle Gottes vor dem Hintergrund des Leids und der Erfahrung des Bösen ist ein uraltes Problem, das schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten diskutiert wurde. Vor gut 2000 Jahren hörte sich das so an.
Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen dann die Übel? Und warum nimmt er sie nicht hinweg?
Der Kirchenschriftsteller Laktanz, der 317 nach Christus starb, überlieferte diese Argumentationskette, die eigentlich von einem griechischen Philosophen des 2. Jahrhunderts stammt. Den alten Denkern ging es natürlich nicht darum, Gott seiner Nicht-Existenz zu überführen, sondern lediglich darum, auf ein ernstes Problem aufmerksam zu machen. Und die Frage ist ja berechtigt. Wenn im ersten Buch der Bibel die Schlange als Symbol des Bösen Adam und Eva verführt, von einem verbotenen Baum im Paradies zu essen, drängt sich die Frage auf, wie kommt die böse Schlange in Gottes gute Schöpfung? Der Tübinger Theologe Karl Josef Kuschel hat sich intensiv mit der Frage nach dem Leid und dem Bösen beschäftigt und damit, wie man als Glaubender mit dem Problem umgeht. Die Frage, wie kommt die teuflische Schlange ins Paradies, hält Kuschel zwar für naheliegend, hat jedoch Bedenken.
Dieser Schöpfungsbericht gibt uns darauf keine Antwort. Für mich ist das deshalb kostbar, weil es mich ganz realistisch mit der Brutalität dieser Zustände konfrontiert. Und diese Zustände haben sich ja bis heute nicht geändert. Es gibt einen Riss zwischen den Geschlechtern, man nennt das heute Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau. Und es gibt einen Riss zwischen Gott und dem Menschen, denn der Mensch hat die Freiheit gewonnen, Nein zu sagen zu Gott. Und es gibt irdische Existenz als postparadiesische Existenz. Ein für alle Mal ist das Paradies verloren. Es ist dieser Zustand der Harmonie, ist vorbei.
Aber diese Antwort des Professors für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs drängte sich im Laufe der Theologie- und Philosophiegeschichte nicht unbedingt als einzige und befriedigende Antwort auf. Vielmehr gab es verschiedene Erklärungsversuche, was es mit dem Leid und dem Bösen in der guten Schöpfung Gottes auf sich hat. Bekannt ist beispielsweise das dualistische Denksystem, in dem sich zwei Pole, das Gute und Böse, Gott und der Teufel, in einem stetigen Kampf befinden. In diesem System ist das Leid und das Böse eben ein Pol von zweien. Das dualistische Denksystem hat aber weit weniger Einfluss auf die biblischen Texte genommen, als man auf den ersten Blick glauben möchte. Stattdessen neigte man dem anderen System zu, wo Gott dem Schöpfer die zentrale Rolle zukommt.
Wenn Sie ein monotheistisches, also ein monistisches System haben, dann müssen Sie das Negative auch mit Gott in Verbindung bringen. In der Tat, das ist dann die Konsequenz. Und es gibt biblische Aussagen darüber, dass Gott auch das Übel geschaffen habe, ja sogar das Böse gewollt, geschaffen, zugelassen habe, etc. Das ist dann die Konsequenz. Die zweite Konsequenz ist, wenn Sie ein monotheistisch, also monistisches System haben, fällt das Negative auch auf Gott zurück, als den Letztverursacher. Die Tradition hat sich damit geholfen, dass sie gesagt haben, ja, wenn das Negative auf Gott als Letztursache zurückfällt, dann muss das Negative auch etwas Gutes haben. Dann ist also das Negative nur zu bestimmen, nicht als etwas Selbstständiges, sondern nur Mangel des Guten.
Dies führte insbesondere der antike Kirchenlehrer Augustinus aus, dem dann im Mittelalter auch Thomas von Aquin gefolgt ist. Das Böse ist also nicht von Gott gemacht, sondern es ist einfach die Abwesenheit des Guten. Das Böse wäre demnach nicht real existent, sondern quasi nur ein Vakuum, das entsteht, wenn das Gute fehlt. Einige hundert Jahre später wurde dem Bösen oder dem Übel dann doch eine reale Existenz zugesprochen, weil ja Krankheit, Krieg und Tod real erfahrbar sind. 1710 verfasste der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz eine Schrift mit dem Titel »Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal«. Die Bezeichnung Theodizee für das Problem, wie man vor dem Hintergrund der Erfahrung des Bösen und der Freiheit des Menschen noch von einem guten Gott sprechen kann, kommt aus diesem Titel dieser Schrift. Leibniz führt aus, weil wir in der, Zitat, besten aller möglichen Welten leben, ist das Übel in jeder Form letztlich notwendig und erklärbar. Zum einen müsse das Geschaffene unvollkommen bleiben, sonst wäre es mit Gott identisch. Außerdem sporne das Übel an, sich vom Schädlichen fernzuhalten und dem Nützlichen zuzustreben, also nicht der Sünde zu verfallen. Erst das Erdbeben von Lissabon 1755, dem mindestens 30.000 Menschen zum Opfer fielen und das damals ähnlich ungeheuerlich empfunden wurde wie vielleicht heute die Dreifachkatastrophe von Japan im März 2011, hat diesen Ansatz von Leibniz, wir lebten in der besten aller möglichen Welten, im philosophischen Gespräch erledigt. Angesichts persönlich schwer verkraftbarer Schicksalsschläge oder vor dem Hintergrund von Naturkatastrophen unvorstellbaren Ausmaßes neigt der Mensch allerdings dazu, wenigstens eine Erklärung für das Unerklärliche zu bekommen. Wenn also Gott gut ist und er den Menschen geschaffen hat, der Mensch sich dann aber innerhalb der guten Schöpfung für das Böse entscheidet, was liegt da näher als anzunehmen, dass Gott den Menschen bestrafen will?
In der Tat ist das für viele Menschen eine Möglichkeit, weil sie sich in ihrer eigenen Lebenserfahrung da wiederfinden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nicht, weil ich rauche 50 Zigaretten am Tag, bekomme Lungenkrebs. Ja, dann kann ich mich nicht bei Gott beschweren. Ich bekomme die Quittung auf ein unsägliches Verhalten, auf ein ungesundes Verhalten. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, wie ich mich verhalte und wie es mir ergeht. Oder ich passe auf meine Kinder nicht auf und es passiert ein Unglück. Also man erklärt das aus einer vorgängigen Versagensgeschichte, aus einer vorgängigen Schuldgeschichte heraus. Und das geht dann auf und dann kann man damit leben oder viele Menschen glauben, damit leben zu können. Es geht aber nicht in jedem Fall auf und das ist das Problem.
Zum Beispiel, wenn Menschen, die ohne Gott leben, vielleicht sogar Verbrechen verüben, unbehelligt von etwaigen Strafen Gottes ihrer Wege gehen können. Hiob im Alten Testament beklagt sich beispielsweise eindrücklich über diese Form der Ungerechtigkeit Gottes.
Warum bleiben die Frevler am Leben, werden alt und stark an Kraft? Ihre Nachkommen stehen fest vor ihnen, ihre Sprösslinge vor ihren Augen. Ihre Häuser sind in Frieden, ohne Schreck. Die Rute Gottes trifft sie nicht. Sie singen zu Pauke und Harfe, erfreuen sich am Klang der Flöte, verbrauchen ihre Tage im Glück und fahren voll Ruhe ins Totenreich.
Der das sagt, war fromm und gottesfürchtig. Und er hat alles, aber auch alles verloren. Haus und Herden, Hab und Gut und obendrein wird er noch mit einer ekelerregenden Krankheit belegt. Hiob erlebt exemplarisch, was einem Menschen an manchmal unerträglichem Schicksal auferlegt wird. Karl Josef Kuschel.
Wir reden über Erfahrungen des Einbruchs, den man als unheimlich, als tückisch, als dämonisch erlebt. Und dann entstehen die drei Urfragen, um die alles kreist. Nämlich, warum ich, warum so und warum jetzt? Und alle drei sind nicht zu beantworten. In solchen Situationen von etwa Naturkatastrophen oder tückischen Unglücksfällen oder unbegreiflichen Krankheitseinbrüchen. Warum ich, fragt man sich, obwohl ich alles getan habe, das? Ja, warum so? Warum in Form von Demenz? Warum in Form von Lungenkrebs? Warum in Form von Infarkten, die ich nicht in den Griff kriege? Und warum jetzt? Warum im Alter von 58 Jahren Gehirntumor? Ja, warum im Alter von 62 Jahren, obwohl ich kurz vor der Pensionierung stehe, ein Herzinfarkt, ein Karzinom? Diese drei Urfragen zeigen ja nur, dass unser Leben unberechenbar ist.
Aber gerade diese Grenzerfahrungen des Lebens müssen mit Gott in Verbindung gebracht werden, sagt der Tübinger Theologe Karl-Josef Kuschel. Pointiert gesprochen, Gott darf angesichts des öffentlichen und individuellen Leids nicht geschont werden. Gott muss konfrontiert werden mit dem Leid der Menschen.
Das Positive hinzunehmen als selbstverständlich und erst im Negativen Gott zu befragen, ist etwas kurzschlüssig. Meine Antwort darauf ist es, im gelingenden Gottvertrauen und im Negativen die Gottesbeziehung nicht einfach kappen, sondern in eine fragende Auseinandersetzung mit Gott eintreten. Nicht? Wer Gott nur in dem Moment braucht, wo Negatives in seinem Leben passiert und ihn dann auch noch als eine Art mirakelhaften Wundertäter braucht, um das Negative aus seinem Leben zu beseitigen, eben zu verhindern, der hat daraus Gott einen Privatgötzen seiner Wunschvorstellungen gemacht. Das hat mit einer reifen Gottesbeziehung nichts zu tun.
Karl-Josef Kuschel nennt das den dritten Weg. Das heißt, eine reife Gottesbeziehung bedeutet weder sich von Gott abzuwenden, wenn er nicht so handelt, wie man sich das selbst vorgestellt hat, noch demütig und schuldbewusst nach eigenem Versagen zu fahnden, was das eigene Leid möglicherweise erklären könnte. Vielmehr gilt es, selbstbewusst mit Gott in einen Streit treten, wie das etwa Hiob vorgemacht hat und wie es etwa in den Klagepsalmen zum Ausdruck kommt.
Das für mich Erschreckendste ist, wie sehr diese großen Texte der Bibel, die wir in den rebellischen Reden des Hiob, die wir in den rebellischen Passagen der Klagepsalmen oder der Klagelieder haben, in unserer verbürgerlichten, verflachten, auch Religiosität abgeklemmt wurden und ihrem rebellischen Potenzial gar nicht mehr wahrgenommen werden. Stattdessen flüchtet man sich entweder in eine Wellness-Religiosität, nicht wahr? Benutzt Religion nur zur Stabilisierung von Wohlfühlgefühlen, oder man flüchtet sich in einen säkularen, verflachten Atheismus. Aber die Leidenschaft für Gott heißt ja auch, dass ich mit mir selbst nicht fertig bin, mit Gott nicht fertig bin und dass ich gerade aus der Erfahrung der Gebrochenheit und auch des Scheiterns immer wieder an der Gottesbeziehung arbeite, wenn man so will, Gott stelle im Blick auf seine Schöpfung und auf seine Geschichte.
Gott zu stellen ist nichts, was Kuschel als ungehörig empfindet. Denn schließlich konfrontiert man Gott nur mit der eigenen positiv gewollten Schöpfung. Gott sah alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut, so heißt es im ersten Buch Mose Genesis am Ende der ersten Schöpfungserzählung. Gott muss sich an seinem eigenen Qualitätsurteil messen lassen. Beispielsweise geschieht genau dies in den Klagepsalmen, die meist einen ähnlichen Aufbau haben. Erst lobt der Beter Gott für das Gute, das er durch ihn bereits erfahren hat, dann stellt er die eigene aktuelle Not in einen starken Kontrast zu den guten Erfahrungen mit Gott, um schließlich Gott klar und deutlich aufzufordern, das Unheil zu wenden. Mit Gott zu rechten und sich so leidenschaftlich mit ihm auseinanderzusetzen, ist für den Tübinger Theologen der Königsweg, mit dem Leid umzugehen.
Gott weiß auch, dass es in der Schöpfung eigentlich nicht so zugeht, wie er es gedacht hat. Er leidet wie ein Hund unter den Zuständen, die wir Menschen in unserer Freiheit in seiner Schöpfung angerichtet haben. Das heißt, Gott ist noch involviert in das Schicksal der Welt. Ich glaube in der Tat an einen Gott, der mit seiner Schöpfung noch nicht fertig ist und insofern leidet. Und umgekehrt, ich glaube an einen Menschen, der mit Gott noch nicht fertig ist. Das heißt also, der auch noch an Gott leidet, nämlich an den Widersprüchen, die er zwischen der ursprünglich guten Schöpfung und den Zuständen in dieser Schöpfung erkennt. Und diese Gottesleidenschaft, nicht wahr? Nach beiden Seiten hin würde ich mir wünschen. Diese Gottesleidenschaft hält die Gottesbeziehung aufrecht. Sie ist ein ständiger Stachel, nicht wahr? Sie ist ein ständiger Motor. Und ich bin in der Tat davon überzeugt, dass eine Lebenserfahrung von mir, wer diese Gottesleidenschaft hat und behält in seinem Leben, behält auch eine Leidenschaft für den Menschen.
Insbesondere der schon erwähnte alttestamentliche Hiob ist für Karl-Josef Kuschel der Kronzeuge eines alternativen Umgangs mit Gott angesichts des Leides. Hiob ist der Kläger vor Gott schlechthin. Er, der Gerechte, wird ohne Grund von Gott versucht, auf Initiative des Teufels, der Gott zu einer Art Test überredet. Kein Wunder, sagt der Teufel sinngemäß, dass Hiob an dich glaubt und dich verehrt. Schließlich hat er ja alles. Nimm ihm alles weg, allen Besitz und die Gesundheit, dann wird er auch seinen Glauben an dich, Gott, verlieren. Und Gott, von dem man nicht erwartet hätte, dass er sich auf so ein schäbiges Spiel einlässt, stimmt zu. Hiob wird getestet. Und während er alles, wirklich alles verliert, hadert Hiob mit Gott. klagt ihn an, stellt ihm Fragen und konfrontiert ihn.
Ich unterstelle, sagt Hiob, dir Gott, dass du kein Unrecht tust, dass du kein Frevler an mir bist, dass du dich an deine eigenen Gesetze hältst, ja, dass du nicht ein Willkürgott bist, der mal so und mal so, obwohl du einem solchen Gottesbild zum Verwechseln ähnlich siehst. Nicht? Da gibt ja die ungeheuren Passagen im Buche Hiob, in den Dialogreden des Hiob, wo er ja Gott anklagt, ein Willkürgott zu sein, der nicht nur sich die Ohren zugestopft hat und des Menschen Schreie nicht mehr hört, sondern der seinen Spaß daran hat, den Menschen zu quälen. Aber dann heißt es, Gott sagt, mein Knecht Hiob hat recht geredet, nicht nur über mich. Das ist doch eine aufregende Stelle. Das heißt also, die Rebellion gegen Gott vor Gott unter der Frage der Gerechtigkeit ist eine durch Gott legitimierte Frage.
Um sein Plädoyer für eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit Gott zu untermauern, führt Kuschel eine jüdische Auslegung der Abrahamsgeschichte an.
Es gibt eine wunderbare Auslegung dieses berühmten Abraham-Opfers. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sich noch erinnern, Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern und der liegt ja schon auf dem Opferaltar mit der bloßen Kehle und Abraham hat sein Messer schon gezückt. In allerletzter Sekunde trifft ein Engel ein, bläst das Ganze ab und er opfert dann ein Ziegenböcklein an die Stelle seines Sohnes. Und es gibt eine wunderbare jüdische Auslegung, die sagt, warum spricht Gott in dieser Szene nicht direkt zu Abraham? Warum schickt er einen Boten? Ja, die Antwort ist, Gott hat auf den Protest von Abraham gewartet. Und nachdem der nicht kam, hat er sein Dienstpersonal geschickt. Seine wunderbare Auslegung. Das heißt, Gott hat nicht erwartet, dass der Mensch da klein beigibt und all das tut, was im Grunde contre-coeur ist, nämlich gegen sein eigenes Gewissen, nämlich seinen Sohn abzuschlachten, sondern er hat auf den Protest des Menschen gewartet. Das ist eine Theologie, die den Respekt vor Gott wahrt, aber Gott auch behaftet auf seine eigene Ordnung.
Es ist ganz reizvoll, sich auszumalen, wie sich die Fürbitten in einem feierlichen Gottesdienst mit Bachkantate oder Weihrauchfass anhören würden, wenn das Fürbittgebet nicht mehr im Ton frommer Betroffenheit daherkäme, sondern im Ton des Protests und der Beschwerde Gott gegenüber, dass er seinen eigenen Prinzipien untreu geworden ist. Aber von dieser Art des Umgangs mit Gott, von diesem, wie Kuschel es nennt, dritten Weg, sind die Gläubigen in den Kirchen, aber natürlich auch die Theologen, die Pfarrer und Bischöfe, noch relativ weit entfernt. Obwohl Hiob eine zentrale Figur im Alten Testament ist, hat seine Art der Auseinandersetzung mit Gott in der Spiritualität der Kirche keine nennenswerten Auswirkungen gehabt. Auch Jesus, der nun allen Grund gehabt hätte, am Ölberg Gott zu bestürmen, seinen drohenden Tod abzuwenden, kommt eher milde daher, statt mit Gott zu rechten.
Jesus war kein Hiob. Und das hatte bis in die Spiritualität hinein gewaltige Auswirkungen. Die Theologie des Kreuzes wurde verstanden als eine Theologie des Opfers, als eine Theologie des Sühnetodes. Da stirbt einer für uns, für unsere Sünden. Als auch Zeichen der Hingabe an das Leiden. Und das Kreuz wurde verstanden als ein Zeichen für das durchkreuzte, endliche, vergängliche Leben, dass wir aber dann entschädigt werden im Himmel. Das ist ja nicht die Hiob-Frage. Wenn Sie dieses Schema haben, wir leiden zwar hier temporär unter den zeitlichen Bedingungen, aber wir werden eines Tages entschädigt. Wer ihnen so predigt, nämlich sie müssten ihr Kreuz auf sich nehmen, weil sie damit Christus ähnlicher würden, ja, und sie würden ja dann im Himmel entschädigt, dann haben sie keine Hiob-Frage.
Abgesehen davon könnte der Gedanke der Entschädigung auch dazu führen, dass das Leiden förmlich gesucht wird. Das Leiden zu suchen, um sich Verdienste im Himmel zu erwerben, würde das Phänomen des Leidens auf den Kopf stellen und nehme es letztlich nicht ernst. Das Leid würde so als Eintrittsbillett in den Himmel verzweckt. Da und dort sind in der Geschichte der kirchlichen Spiritualität solche Fehlformen im Umgang mit Leiden aufgetaucht. Das soll aber nicht heißen, dass es durchaus positive Aspekte der Leiderfahrung gibt, meint der Theologe Kuschel. Insbesondere, wenn der Mensch unter seinen eigenen Unzulänglichkeiten leidet und sich selbst nicht mehr versteht.
Leiden, als Leiden an der eigenen Existenz, kann einen ja auch sensibler machen für das Leiden anderer, kann einen solidarischer machen, kann einen auch etwas demütiger und menschlicher machen. Das heißt also, Leidenssituationen sind nicht nur etwas Negatives im Sinne von, das muss ich loswerden, davon muss einer mich befreien, das will ich nicht an mich rankommen lassen, sondern Leidenssituationen können Ausdruck seiner tiefen menschlichen Erfahrung, der Sensibilität für das Leiden anderer und damit der Solidarisierung untereinander.
Hiob wird mit seiner Art der Gottesbeziehung eher wenig wahrgenommen, solange Theologen mit Blick auf den gekreuzigten Jesus die Meinung vertreten, dass der Mensch gerade im Leid Gott nahe ist. Was ist davon zu halten, wenn Theologen predigen, dass sozusagen die größte Nähe zu Gott in der Erfahrung des Leides zu erleben sein soll?
Ich finde dies ehrlich gesagt absurd, weil es ja genau umgekehrt ist. Gerade weil wir an einen Gott glauben dürfen, der selbst dem Verlorensten nachgeht, der auf der Seite der Schwachen, der Kranken, also der Menschen, die an den Rand gedrückt sind und die elend dran sind, steht. Ja, gerade deshalb stellt sich ja an ihn nochmal schärfer die Frage nach dem Schreien, nach dem maßlosen Leiden. Gerade weil Jesus von Nazareth Gott als den Vater der Verlorenen angeredet hat, verkündigt hat, gepredigt hat, wo blieb dann dieser Gott, fragen sich viele Menschen, als ich wirklich verloren war.
Und gerade diese Frage wurde am heftigsten nach der Katastrophe von Auschwitz diskutiert. Wo war Gott, als über 6 Millionen Juden industriell organisiert vernichtet wurden? Nach Auschwitz wurde die Frage gestellt, wie kann man jetzt noch glauben? Und wie kann man noch beten? Eine Antwort lautete, man kann nur deshalb noch glauben und beten, weil eben gerade dort, in der Hölle von Auschwitz, auch noch geglaubt und gebetet wurde. An Auschwitz sind jedenfalls glaubende Menschen, seien sie Juden oder Christen, nicht vorbeigekommen. Aber wie ist das mit unseren heutigen Katastrophen? Mit der aktuellen Hungerkatastrophe in Ostafrika? Mit knapp 9 Millionen Hungertoten weltweit pro Jahr? Was ist mit so unglaublichen Amokläufen wie etwa 2009 in Winnenden oder 2011 in Oslo? Während Auschwitz die Theologen noch herausgefordert hat, finden die heutigen Katastrophen kaum Widerhall in der theologischen Auseinandersetzung. Stattdessen, meint Karl-Josef Kuschel, allzu glatte Betroffenheitsrhetorik.
Es fehlt mir das Artikulieren der Aporien, das heißt der Ausweglosigkeiten, der bleibenden Fragen, des Zugeständnisses, keine Antwort zu haben, eine Leerstelle, eine Fassungslosigkeit zu haben. Ich wünsche mir eine Theologie aus Leidenschaft, die auch noch fähig ist, diese Fassungslosigkeit zu artikulieren, denn auch das ist ein gut begründetes theologisches Motiv. Gott bleibt der Unfassliche. Ja? Nur die Theologen, also das Bodenpersonal, nicht wahr, meint, alles in Fassung bringen zu können, weil man ja nicht die Menschen verunsichern darf. Ich möchte die Menschen mit Gott verunsichern, ja, weil Gott die Unruhe ist in meinem Leben und auch die Unruhe in der Geschichte und nicht die glatte Formel, bei der alles aufgeht.
Die Frage nach dem Leid und dem Bösen in der Welt angesichts der Botschaft eines gütigen, liebenden Gottes ist und bleibt die Herausforderung des Glaubens schlechthin. Sie erfordert eine Kraftanstrengung, die größer ist, als lediglich zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass Jesus sein Sohn ist und der Heilige Geist in der Kirche wirkt. Darüber hinaus lässt sie auch keine glatten Antworten zu. Und die gefundenen Antworten müssen immer wieder neu formuliert werden. Diese Herausforderung stellt sich im Leben eines jeden gläubigen Menschen und sie muss deshalb auch immer wieder neu bewältigt werden, auch und besonders im Blick auf die Sinnlosigkeiten dieser Welt. Wie also schafft es ein Theologe wie Karl-Josef Kuschel, im Angesicht des Leids und der Sinnlosigkeit an Gott zu glauben?
Ja, weil ich nicht unterstelle, dass alles sinnlos ist. Das ist auch eine Lebenserfahrung. Das gehört zur ehrlichen Lebensbilanz dazu, dass auch sehr viel im Leben sinnvoll ist, gelungen ist, glücklich ist, sich gefügt hat, zu großen Momenten gehört, im Privaten wie im Politischen. Der Gottesglaube ist für mich eine Sinnlosigkeitsprophylaxe. Nicht wahr? Wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann würde ich doch die Welt doch auch mehr oder weniger sich selbst überlassen. Ich für mich sage, ich schöpfe aus der Hoffnung auf eine letzte Gerechtigkeit, auf eine letzte Ordnung des Friedens, die Kraft, diese Widersprüche auszuhalten, die Sinnlosigkeiten nicht auswuchern zu lassen, ja, zu einem Krebsgeschwür von Absurdität, sondern an den Widersprüchen zu arbeiten und meinen Beitrag zu leisten, damit die Welt ein bisschen mehr lebbar wird, als sie zurzeit aussieht.